Und für die Genehmigung ist es natürlich dann nochmal umso einfacher, wenn man da auch schon für diese Phasen der Bank mit ja Lösungen an die Hand gibt für die Genehmigungsplanung. Und da muss man sagen, das bildet auch wirklich ziemlich genau so die maximal empfohlene Summe dar, die man aufbringen sollte. Also die Werte sind sehr hoch und das sieht man, da muss man nur heute mal in die Neuvermietungen beispielsweise reinschauen, wie da die Quadratmeterpreise liegen. Das ist schon ordentlich und das ist keine Seltenheit, dass 100 Quadratmeter 2000 Euro im Monat kostet. Das mag alles richtig sein und es mögen die Prognosen gewesen sein, aber am Ende des Tages wusste auch niemand, dass wir eben weltpolitische Ereignisse bekommen, die schlagartig dazu führen, dass Zinsen ansteigen können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundament und Finanzen, dem Podcast vom Informationsportal Wohnen und Finanzieren. Mein Name ist Daniel Kort und in der heutigen Episode geht es um das Thema Einnahmen und Ausgaben beim Hauskauf und worauf die Bank da besonders achtet. Über dieses spannende Thema spreche ich mit Sebastian Eiermann von Vitis Finanzkonzepte. Er betreut seine Kunden seit vielen Jahren in der Immobilienfinanzierung und Vermögensverwaltung und damit ist er genau der passende Gesprächspartner für so ein praktisches Thema. Zunächst aber herzlich willkommen bei Fundament und Finanzen, Sebastian. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Daniel. Hallo in die Runde.
Ja, du schreibst ja auf deiner Webseite, dass die Zeit für komplizierte Bank- und Versicherungsprodukte vorbei ist. Da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ich mir so viele von diesen Beschreibungen für Vermögensverwaltung oder auch Immobilienfinanzierung angucke, ist es wirklich so, dass diese Zeiten vorbei sind und wie stellst du sicher, dass deine Kunden das auch wirklich verstehen?
Also erstmal ist ja so, wenn man 17 Jahre als Berater in Finanzfragen die Tätigkeit macht, dann begegnen einem in dem Laufe der Jahre natürlich die verschiedensten Verträge und ja. Man kann sagen, dass nicht jeder Vertrag, der so einem begegnet, auch immer zum Vorteil des Kunden am Ende ist. Und Nutznießer sind nicht selten eben die Gesellschaften oder auch die Berater, die den Vertrag dann verkauft haben. Und wenn man sich anschaut, was diese Verträge alle gemeinsam haben, dann ist es in der Regel das, dass der Kunde, der Verbraucher gar nicht verstanden hat, was er da gemacht hat.
Ja.
Und das ist eigentlich der größte Ansatzpunkt in einer jeden Beratung. Natürlich, es gibt nach wie vor die unzähligsten, verschiedensten Arten an Finanzprodukten, die auch sicherlich nicht alle total leicht zugänglich sind. Aber das Wichtigste ist, dass das, was ein Kunde unterzeichnet, dass er das erstmal versteht. Das heißt, neben einer transparenten Beratung ist es wichtig, dass Produkte, die man anbietet, auch verständlich überhaupt sein können.
Ja.
Und erst wenn das zusammenspielt, dann kriegt man ein gutes Ergebnis. Und das ist das, was wir versuchen, wofür wir stehen. Ne?
Und wenn wir jetzt mal auf die Immobilien schauen, gerade beim Kauf so einer Immobilie muss man ja auf besonders viele Dinge achten. Was ist denn so die Frage, die du am häufigsten gestellt bekommst bei diesem Thema?
Also die häufigste Frage, auch sicherlich zu Beginn einer jeden Kundenbeziehung, sicherlich, was kann ich mir leisten? Ja, was ist der Rahmen, nach dem ich suchen kann? Und das ist erstmal die zentrale Frage natürlich, denn nur so kann ja dann auch eine zielgerichtete Suche stattfinden, ja. Wo ich dann auch etwas Passendes finde und mich nicht zum Beispiel in ein Objekt verliebe, was sowieso gar nicht in Frage kommt, weil es nicht realisierbar ist. Ne?
Dann lass uns mal aufs Thema zu sprechen kommen. Das ist Einnahmen und Ausgaben beim Hauskauf. Welche Faktoren berücksichtigt denn die Bank bei der Berechnung der finanziellen Machbarkeit eines Hauskaufs?
Also natürlich ist immer die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, das ist die Basis. Das heißt nachhaltige Einnahmen und verbindliche Ausgaben, die ein jeder hat. Jetzt würde man vielleicht meinen, damit ist es abgeschlossen. So einfach ist es leider nicht. Es gibt noch weitere Faktoren, nämlich es wird auch immer eine Lebensphasenplanung betrachtet, also die Phase, in der die Finanzierung läuft, bis sie dann wirklich auf Null ist, die schauen sich die Banken an und da kommen so Punkte wie Zinsänderungsrisiken, also gerade wenn man nicht so lange Zinsbindungen festgeschrieben hat, kann ich mir bei Zinsauslauf, wenn der Zinssatz steigen sollte, auch noch die Rate leisten. Das ist so ein ganz wichtiger Prüfpunkt oder auch wenn ich eben eine Finanzierung habe, die von der Laufzeit in die Rente reingeht. Ja, kann ich mir die Finanzierung auch noch bei Rentenbeginn laufen? Das sind so diese Eckpunkte. Also das sind mal mindestens diese drei Prüfprozesse hat fast jede Bank. Und das gilt halt im Vorfeld in der Beratung schon zu klären. Und die wiederum bestimmen dann auch die möglichen Summen.
Das heißt, wenn ich jetzt schon ein bisschen älter bin, habe ich Probleme, über mehrere Jahrzehnte so eine Finanzierung abzuschließen, oder?
Kommt immer aufs Konzept drauf an. Zum einen ist es eh nie verkehrt, an dieser Stelle überhaupt mal zu beleuchten, was hat man denn später an Einnahme? Das wissen viele natürlich nicht. Und was gibt es noch so? Aber ist dann auch natürlich das Thema Erbengeneration. Was kommt vielleicht aus der Familie? Was ist absehbar? Und es kommt auch immer auf das Konzept drauf an. Nicht jede Immobilie ist dafür gedacht, dass sie auch im Rentenalter dann noch als Eigennutzung tragen soll. Also auch Vermietung oder Verkauf sind dort Rollen oder mögliche Szenarien, die in Frage kommen. Wichtig ist halt, dass man drüber spricht und dann auch plausibel einer Bank vorlegen kann im Genehmigungsprozess, was macht hier Sinn und wie ist was tragbar.
Dann lass uns mal gleich beim Einkommen bleiben. Wie wird denn das monatliche Einkommen des Käufers jetzt in die Kalkulation mit einbezogen?
Also ist natürlich entscheidend, ja, wenn ich kein Einkommen habe, kann ich mir keine Ausgabe leisten. Ja. Die Frage ist, was wird als Einkommen angesehen? So das geflügelte Wort ist immer das nachhaltige Einkommen. Mhm. Ja, das heißt, klar, jede Einnahme, die ich aus einer Angestellten-Tätigkeit, aus einer Selbstständigkeit, aus einer Rente habe, wenn sie dann unbefristet ist, das ist eine nachhaltige Einnahme oder auch Kindergeld. Aber es gibt halt auch Einnahmen, die sind nicht nachhaltig. Wenn ich variable Prämien in meiner Abrechnung habe, wenn ich Boni habe, die nicht garantiert sind, wenn ich Weihnachtsgelder auf Widerruf habe oder auch zum Beispiel, die Anfragen haben wir oft nach Wohngeld oder Kinderzuschlag, das sind eben befristete, immer auf 6 Monate befristete Zusagen, die können danach noch greifen, aber sie können auch nicht mehr greifen. Deswegen werden diese Einnahmen mit Vorsicht behandelt oder in vielen Fällen sogar gar nicht angesetzt. Ne? Ja. Und bei den Ausgaben sind es die verbindlichen Ausgaben. Das heißt, wenn jemand freiwillige Sparraten hat, dann kann er die natürlich verändern. Ja. Wenn jemand aber schon zum Beispiel bestehende Kredite hat und hat jetzt nicht das Eigenkapital, die direkt abzulösen, dann werden die sicherlich auch verbindlich für die Laufzeit der bestehenden Kredite beispielsweise angesetzt oder private Krankenversicherungen. Diese Dinge, ne? Das sind wirklich verbindliche Ausgaben und die muss man dann auch beleuchten.
Du hast eben das Thema Selbstständigkeit angesprochen. Da habe ich aber nochmal andere Herausforderungen als bei so einer Angestellten-Tätigkeit, oder?
Natürlich. Selbstständigkeit bedeutet, dass man sich erstmal im ersten Schritt schon über einen längeren Zeitraum, die meisten Banken sagen hier 2 oder 3 Jahresabschlüsse, schon bewiesen hat in seiner unternehmerischen Tätigkeit, also schaffe ich es damit überhaupt, meine Einnahmen und Ausgaben zu bestreiten? Und ist das Geschäftskonzept auch nachhaltig, sodass es auch zu erwarten ist, dass in Zukunft diese Einnahmen kommen? Und das stellt natürlich gerade, wenn ein Unternehmer noch relativ frisch ist in seiner selbstständigen Unternehmung, da vor der Herausforderung, dass er das vielleicht noch gar nicht so belegen kann. Ne?
Und wenn ich jetzt verheiratet bin, worauf muss ich denn bei Ehepaaren und dann dem Haushaltseinkommen achten? Gibt es da auch nochmal besondere Punkte?
Also ja, natürlich. Grundsätzlich erstmal, wenn ich 2 Darlehensnehmer habe, dann sehen die Banken das lieber, als wenn ich nur einen habe. Klar, ich habe 2 Einnahmequellen und diversifiziere sozusagen, reduziere mein Risiko. Trotzdem, in der Beratung ist es ganz wichtig, also bevor man überhaupt einen Antrag stellt, also bevor es zur Bank geht, muss man schon klären, wie sehen denn Lebensphasen, wie sieht eine Lebensplanung aus? Ist beispielsweise Familienwunsch da? Gibt es schon Kinder? Sind noch weitere Kinder geplant? Und was passiert, wenn Kinder kommen oder weitere Kinder kommen? Bleibt die Einnahme gleich? Wie lange möchte man zu Hause bleiben? Geht man in eine Teilzeit? Das sind ja alles Fragen, die dann eine massive Auswirkung auf das monatlich zur Verfügung stehende Einkommen haben. Und diese Phase sollte man also auch schon bei der Beratung mit berücksichtigen, um dann eben entweder von vornherein eine Rate nicht so hoch zu wählen oder um vielleicht auch vom Eigenkapital, was vorhanden ist, für so eine Lebensphase einen Puffer zu bilden, woraus ich dann eben Raten begleichen kann, ohne dass ich an die laufende Einnahme, die ja dann geringer ist, in dieser Phase gehe.
Und das heißt, wenn du jetzt so offen mit deinen Kunden sprichst, wie reagieren die, wenn die dann plötzlich ihre kommenden Jahre da offenlegen müssen, was sie für eine Familienplanung haben?
Also man muss ja immer bei der Beratung auch verständlich machen, warum stellt man diese Fragen. Also wenn ich dieses Warum hinter der Frage nicht kenne, ist es natürlich für jemanden immer auch schwierig, sich da zu öffnen. Ja. Es geht eben darum, von vornherein eine Konzeption zu haben. Und die Kunden, Verbraucher sind wirklich auch dankbar, wenn man diese Phasen schon auch beleuchtet. Denn meistens ist es ja irgendwo so ein bisschen nebulös. Man hat klar diesen Wunsch, ich will die Immobilie und ich sehe das, ich möchte mich jetzt verändern und der Wunsch ist meistens auch sehr stark. Mhm. Aber trotzdem im Hinterkopf schwelt sozusagen, was passiert, wenn? Ja, und das ist ja ein was passiert, wenn. Und deswegen ist es immer besser, da von vornherein Klarheit zu schaffen und auch schon Lösungen anzubieten. Und für die Genehmigung ist es natürlich dann nochmal umso einfacher, wenn man da auch schon für diese Phasen der Bank mit ja Lösungen an die Hand gibt für die Genehmigungsplanung.
Lass uns mal gleich bei der Bank bleiben. Wie berechnet die denn die maximal mögliche Kreditrate?
Also wir haben hunderte verschiedene Bankinstitute. Jedes Bankinstitut hat so ein bisschen ihre eigene Berechnungsformel oder Variante, wie sie das berechnet. Deswegen will ich das nicht so kompliziert machen. Man kann es pauschal relativ einfach beantworten, wenn man das monatliche Nettoeinkommen nimmt, das man zur Verfügung hat. Nimm mal jetzt mal eine Familie, hat 5.000 Euro Nettoeinkommen. Mhm. Dann kann man in etwa sagen, das Hundertfache dieses Nettoeinkommens ist der mögliche Kreditbetrag, wenn noch keine bestehenden Kredite da sind. Also Beispiel, ich habe 5.000 Euro monatliche Nettoeinnahme, die nehme ich mal 100, ergibt 500.000 Euro möglicher Finanzierungsbetrag. Mhm. Und davon kann ich auch direkt die Rate ableiten, denn wir haben im jetzigen Zinsniveau in etwa 400 Euro pro 100.000 Euro Darlehensbetrag am Mindestrate. Okay. Das bedeutet, wenn ich 500.000 Euro aufnehme, habe ich also fünfmal diese 400 Euro. Das entspricht 2.000 Euro monatlicher Rate. Mhm. Und dann sehe ich auch, wenn ich das dann direkt ins Verhältnis setze zu meinem 5.000 Euro Nettoeinnahme, da habe ich 40%, ne? Also 2.000 von 5.000 sind 40% meines monatlichen Einkommens zum Thema Wohnen. Und da muss man sagen, das bildet auch wirklich ziemlich genau so die maximal empfohlene Summe da, mhm, die man aufbringen sollte. In Ballungsgebieten ist es auch tatsächlich das, was im Durchschnitt ausgegeben wird zum Thema Wohnen.
Wirklich?
Ja, also die Werte sind sehr hoch und das sieht man, da muss man nur heute mal in die Neuvermietungen beispielsweise reinschauen, wie da die Quadratmeterpreise liegen. Das ist schon ordentlich und das ist keine Seltenheit, dass 100 Quadratmeter 2.000 Euro im Monat kostet.
Mhm. Naja, ich meine, wenn man sich jetzt mal die Immobilienpreise anschaut, also für so ein Einfamilienhaus, da bist du schnell mal in beliebten Regionen bei den 500.000, die du angesprochen hast.
Ja, genau. Das kann man sagen und dann kann man davon auch ableiten, was man in etwa eben benötigt an Einnahme, um sich das leisten zu können. Mhm. Wenn ich jetzt eben bestehende Verbindlichkeiten schon habe, angenommen ich habe eine Autofinanzierung 500 Euro, dann ziehe ich die einfach ab von meinen 5.000, habe also 4.500 Euro netto zur Verfügung. Und davon mal 100 sind 450.000.
Mhm. Ja, aber irgendwann wird es halt dann eng, ne? Also gerade wenn du noch andere Finanzierungen laufen hast.
Keine Frage, das ist so. Deswegen muss man immer zu Beginn eben schauen, was ist möglich und was kann man vielleicht auch im Vorfeld schon umstellen. Wie kann man Eigenkapital sinnvoll einbinden? Gibt es vielleicht bestehende Kredite, die man eben schnell zurückzahlen wollte, dafür aber sehr hohe Raten hat? Und das gilt es natürlich zu Beginn, am besten vor Beginn der Suche zu optimieren, um dann auch das bestmögliche Ergebnis zu bekommen.
Was häufig unterschätzt wird, ist ja das Thema Nebenkosten. Die muss man ja auch nochmal mit einberechnen. Wie werden die denn jetzt in die Gesamtfinanzierung mit einbezogen?
Also mit Nebenkosten, denke ich, Daniel, meinst du die Kaufnebenkosten, genau, also Grunderwerbsteuer, ne? Ja. Notar, Amtsgericht, Grundschuldeintragungskosten und gegebenenfalls Makler. Sagen wir mal 10% in etwas, ist ein bisschen abhängig vom Bundesland. Mhm. Die haben alle unterschiedliche Grunderwerbsteuersätze. Aber pauschal kann man sagen, wir können nach wie vor Kaufnebenkosten mitfinanzieren. Natürlich ist es so, dass Eigenkapital mal mindestens in Höhe der Kaufnebenkosten schon sinnvoll ist, denn die Kaufnebenkostenfinanzierung stellt in der Regel einen gesonderten Finanzierungsbaustein dar, der auch dann eben ungesichert ist, weil es ist ja kein Wert hinter diesen Kaufnebenkosten, der als Sicherheit dient und dementsprechend sind gerade für diesen Baustein dann Zinskosten deutlich höher. Aber wenn ich kein Eigenkapital habe und die Immobilie vielleicht nicht so teuer ist, kommt immer auf die Region drauf an, kann man das wirklich auch gut mitfinanzieren.
Mhm. Welche Eigenkapitalquote wird denn in der Regel von Banken erwartet? Hat sich das jetzt in den letzten Jahren ein bisschen verändert?
Also ja, es gibt immer mehr Banken, die sich aus dieser 110%, also wo ich die Kaufnebenkosten mitfinanziere, wo sich daraus verabschieden, die das eben nicht mehr machen. Grundsätzlich, man kann es nicht pauschalisieren. Es gibt nach wie vor auch Banken, die sich darauf spezialisiert haben, auch eben Kunden ohne Eigenkapital zu finanzieren. Es gibt Banken, die sagen, mindestens die Kaufnebenkosten. Es gibt jetzt, gab die letzten Jahre eine Bank, die hat sehr viel finanziert und hat jetzt gemerkt, okay, doch, wir wollen hier mal mindestens 5% neben den Kaufnebenkosten noch vom Kaufpreis an Eigenkapital haben. Mhm. Also man merkt schon, die Erwartungshaltung wird so ein bisschen höher ans Eigenkapital. Aber nach wie vor ist die volle Bandbreite möglich. Grundsätzlich gilt aber, Eigenkapital macht einfach die Finanzierung günstiger und ist dafür eben gut auch einzusetzen.
Mhm. Gibt es denn so spezifische Ausgaben, die potenzielle Käufer jetzt oft übersehen?
Also im Zusammenhang mit dem Kauf, ja, sicherlich. Man muss natürlich gucken, wir reden die ganze Zeit über Netto-Kaltfinanzierungsraten sozusagen, ne? Ja. Analog der Kaltmiete. Das ist ja aber nicht alles, was dann zum Wohnen an Ausgabe dasteht. Es gibt ja noch Nebenkosten. Bei der Miete ist es halt eben die Warmmiete, Differenz eben zwischen Warm- und Kaltmiete. Wenn ich jetzt Eigentümer bin, muss ich diese Warmkosten ja selbst tragen. Mhm. Bei einer Eigentumswohnung wird es im Hausgeld ausgewiesen. Da muss ich genau schauen, was steckt da drinne. Was sind wirklich Verbrauchskosten? Was sind beispielsweise Rücklagenbildungen? Sind die temporär nur erhöht? Sind die dauerhaft erhöht? Das sind schon Punkte, die man auch beim Kauf mit prüfen sollte. Das wird oftmals vergessen. Mhm. Oder auch eben, wenn ich mich vergrößere. Ich habe vorher in der Drei-Zimmer-Wohnung zur Miete gewohnt und will jetzt in ein Haus mit 130, 140, 150 Quadratmeter Wohnfläche ziehen, das Einfamilienhaus. Da wird sich ja an den Verbrauchskosten was verändern. Und das muss man eben anschauen und auch mit beleuchten und ist dann halt eben auch wichtig zur Ermittlung des Finanzierungsrahmens.
Mhm. Du hast vorhin das Thema Zinsänderungsrisiko schon angesprochen. Es gab ja jetzt eine richtig heftige Zinsänderung vor anderthalb Jahren. Welche Auswirkungen haben denn diese Zinsänderungen auf die Berechnung der Kreditrate?
Ja, grundsätzlich kann man sagen, die Kreditrate pro 100.000 Euro ist einfach höher. Also gestiegener Zins hat eine massive Auswirkung natürlich. Ne? Die Annuität besteht aus Zins und Tilgung. Ja. Und wenn ich eben einen kleinen Zins habe, dann kann ich auch eine kleinere Rate insgesamt bekommen, als wenn ich einen hohen Zins habe. Sie hat aber noch eine andere Auswirkung. Und zwar ist es dieses Thema Zinsänderungsrisiko. Das ist wieder auch eben mehr in den Fokus gerückt. Wir haben Gespräche gehabt vor 3-4 Jahren, wo Kunden der festen Überzeugung waren, ach, das bleibt alles niedrig, warum sollte auch, und der Staat kann es sich ja gar nicht leisten, wenn die Zinsen hochgehen. Mhm. Das mag alles richtig sein und es mögen die Prognosen gewesen sein, aber am Ende des Tages wusste auch niemand, dass wir eben weltpolitische Ereignisse bekommen, die schlagartig dazu führen, dass Zinsen ansteigen können.
Ja, nicht nur Zinsen, ne? Auch die Lebenshaltungskosten.
Lebenshaltungskosten, alles, Kosten. Ja. Also hat alles durcheinander gewürfelt. Und da sind natürlich jetzt, wenn ich fest der Meinung war, Zinsen bleiben niedrig und habe mich vielleicht deshalb auch vielleicht wieder eines Rates für eine Zinssicherheit entschieden, also für eine längere Zinsbindung, dann ist ja das Risiko jetzt schon hoch, wenn ich beispielsweise nur 5 Jahre Zinsbindung gewählt habe, weil ich da die günstigste Kondition bekommen habe, dass da ein böses Erwachen kommt, denn ich komme vielleicht von 0,5, 0,6% auf 3%, was ja eine Versechsfachung des Zinses darstellt. Die Restschuld ist aber immer noch relativ hoch, weil ich wenig Zeit hatte zum Abbezahlen. Und das stellt ein großes Risiko dar. Und das ist in der Beratung extrem wichtig, dass ich gerade diesen Punkt, also dass ich eben sage, ne, wenn ich eine kurze Zinsbindung wähle, und wir wissen alle nicht, auch heute, was ist in 10 Jahren?
Ja,
sind wir bei 6%, 7%? Das kann keiner sagen. Wir hoffen natürlich, dass die Zinsen gleichbleibend und weiter runtergehen. Aber es kann keiner sagen und wir reden über sehr große Summen. Und da ist eben genau so ein Zinsstresstest, den ja die Bank auch macht, der ist schon ganz wichtig in der Beratung auch zu machen. Also aufzuzeigen, was würde passieren, wenn nach 10 Jahren ein Zinssatz nicht mehr bei 3, sondern bei 5, 6, 7% wäre. Was würde das für dich bedeuten? Kannst du dir die Rate noch leisten? Ja oder nein?
Ja.
Und wenn da ein Nein rauskommt, dann muss man eben schauen, wie. Und wenn der Kunde natürlich auch das entsprechende Sicherheitsbedürfnis hat, was kann man dafür tun, um eben dann Lösungen zu bekommen? Ne? Also das ist wirklich ein ganz eklatanter Punkt. Und die letzten Jahre, so schlimm die waren, haben aber gezeigt, dass dieses Thema doch extrem wichtig ist, auch in die Beratung mit aufzunehmen.
Das heißt, das Thema langfristige Finanzplanung, da passt ja auch dieses Zinsänderungsrisiko dazu. Das muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten. Wie wichtig ist so eine langfristige Finanzplanung beim Hauskauf jetzt aus Sicht der Bank? Also achtet die da auch extrem drauf, wie die nächsten Schritte sind in den kommenden Jahren?
Also ich habe das ja eben Stresstest genannt. Ja. Ne? Also Zins läuft aus, Zins steigt. Das kann ich mir diesen Stress dann leisten. Und diesen Stresstest machen die Banken auch. Und der nennt sich kalkulatorische Bonitätsbetrachtung. Also sie unterstellen, das macht jede Bank ein bisschen anders, aber sie unterstellen beispielsweise nach 10 Jahren, wenn ich nur eine 10-jährige Zinsbindung habe, was passiert, wenn der Zins auf 5 oder 6% geht, kann der Kunde sich dann die Rate noch leisten. Und kommt da ein Nein raus, dann ist das der erste Ablehnungsgrund, selbst wenn er sich die Rate heute leisten kann.
Okay.
Und dann gibt es 2 Szenarien, die in der Regel dann von der Bank angeboten werden. Entweder man muss von vornherein die Tilgung erhöhen, was zu einer höheren Rate führt, dafür aber zu einer geringeren Restschuld zum Ende der Zinsbindung. Und damit greift natürlich auch dieses Zinsänderungsrisiko nur auf eine geringere Restschuld, hat also nicht so eine große Auswirkung, wenn der Zins höher sein sollte.
Ja.
Oder eben, ich muss eine längere Zinsbindung wählen, um dann eben über den Zeitraum die Restschuld zu reduzieren, damit dann eben das Zinsänderungsrisiko minimiert. Oder es gibt ja auch Finanzierungslösungen komplett ohne Zinsänderungsrisiko.
Und das heißt, welche Tipps kannst du jetzt potenziellen Käufern oder Immobilieninteressenten geben, damit sie ihre Chancen auf eine erfolgreiche Finanzierung erhöhen können?
Also grundsätzlich, jeder sollte sich zu Beginn selbst als allererstes wirklich Klarheit über seine Einnahmen und Ausgaben schaffen. Das ist nicht selbstverständlich, dass das schon an jeder getan hat, auch bevor eine Beratung stattfindet. Das empfehle ich immer dringend, weil dort auch schon das erste Einsparpotenzial einem jedem bewusst wird. Oftmals laufen Dinge ja per Lastschrift, die man gar nicht so auf dem Schirm hat.
Ja.
Und bei vielen Ausgaben kann man echt auch ein Fragezeichen machen nach der Sinnhaftigkeit und wie notwendig ist es wirklich.
Ja.
Und am Ende des Tages muss man sich auch meistens dann auch konzentrieren oder für eine Sache entscheiden. Und das sind wirklich zentrale Fragen. Die haben noch gar nichts mit der Bank zu tun, aber die sind halt eben persönlich sehr wichtig.
Ja.
Und die wiederum schärfen das Bild dann aber auch, dass wir dann bei der Bank präsentieren können für eine höhere Zusagequote. Zum anderen ist es, dass es natürlich Sinn macht zu schauen, was habe ich wo an Eigenkapital, was macht Sinn einzubringen, was macht nicht Sinn einzubringen, also Stichwort Lebensphasenplanung, was stelle ich mir hier vor, das sind wirklich Themen, wenn ich die im Vorfeld schon für mich genau aufbereite, dann ist das sinnhaftig und erhöht auch die Zusagechance. Und natürlich, wir als Darlehensvermittler, als Immobilienfinanzierungsberater, einer unserer Hauptjobs ist es, einen Darlehensantrag bestmöglich aufzubereiten. Also eine perfekte Unterlagenaufbereitung, eine perfekte Klarheit in der Situation, die der Kunde hat, um damit es auch einer Bank leicht zu machen, eine Genehmigung aussprechen zu können. Und da ist halt gerade dieser erste Eindruck, ja. Ich meine, wir haben mit dem Kunden schon viele Gespräche geführt, wir kennen ihn und haben hier die Unterlagen ausgetauscht, haben über verschiedene Objekte in der Regel schon gesprochen, ist ja in den seltensten Fällen das erste Objekt, das dann auch gekauft wird, das ist auch gut so. Aber die Bank bekommt jemanden, einen Antrag von jemandem, den er nicht vor sich hat und der muss halt eben so sein, dass die Dinge offensichtlich und klar sind und das schafft eine sehr hohe Verbesserung der Zusagechance.
Jetzt ist mir gerade noch eine Frage gekommen und zwar das Thema Hausbank. Viele gehen ja nur zu ihrer Hausbank, schauen sich da die Konditionen an und schließen dann teilweise überstürzt sowas ab. Wie wichtig ist es denn, sich da andere Angebote anzuschauen? Du hast es ja im Gespräch auch schon erwähnt, ihr schaut euch ja dann einige 100 Angebote über bestimmte Baufinanzierungsanbieter oder Plattformen an. Wie wichtig ist das?
Also erstmal, wenn man schon mal ein Angebot bekommt, das ist ja schon mal gut, weil man weiß, man ist finanzierbar. Wir erleben allerdings oft, dass die Kunden von ihrer Hausbank gesagt bekommen, es geht eben nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen, und nehmen das für die absolute Wahrheit. Und das ist meistens gar nicht richtig, weil jede Bank hat ja verschiedene Vergabebedingungen.
Ja.
Und nur weil es bei einer Bank nicht geht, heißt es nicht, dass es bei einer anderen nicht funktioniert. Und da können sogar die Bedingungen besser sein, als bei der, wo es gar nicht funktioniert hätte. Das heißt, das Thema Machbarkeit ist schon im ersten Schritt ein großes Thema. Und dann natürlich, wenn auch meine Hausbank mich finanziert, ist das natürlich schön. Aber trotzdem muss man schauen, ist es dann auch das passende Angebot? Und da ist die Kondition das eine, das ist natürlich immer das Leichteste im Vergleich, weil ich dann nur eine Zahl vergleichen muss. Aber das Angebot des Finanzkonzeptes, also wie sehen Lebensphasenplanungen aus, was hat derjenige vor, das ist mindestens genauso wichtig. Und auch das Thema Sicherheitsbedürfnis, Thema Stresstest, alles, was wir eben besprochen haben, das gehört in eine Beratung mit rein. Und das gehört mindestens dann auch zum Vergleich mit rein. Und da macht es Sinn, eben sich zweite oder ein drittes Angebot einzuholen. Mhm.
Super, hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. Und ich danke dir sehr herzlich für das interessante Gespräch.
Sehr gerne, Daniel.